Adler Blick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte, begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe. Ich habe heute zu Gast Dr. Chris Schäfer. Und Dr. Chris Schäfer ist schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich als Berater, ja auch unterwegs. Unsere Wege haben sich gekreuzt und wir haben festgestellt, dass wir ganz große Schnittmengen haben und deswegen auch zukünftig zusammenarbeiten wollen. Und wir wollen jetzt darüber sprechen, wo seine Erfolgsprinzipien sind, was er bis jetzt in der Beratung schon alles erlebt hat, ja, welche Expertisen er auch natürlich dann auch mit einbringen wird, zukünftig in das, was wir machen. Und deswegen wünsche ich Ihnen ganz, ganz viele Impulse heute und ich freue mich auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Dr. Chris Schäfer.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler. Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Lieber Chris, es ist Samstagmorgen. Ja, Morgenstund hat Gold im Mund. Und ich erzähle immer so mal am Anfang auch, wann wir wie aufnehmen. Und oftmals finden ja Podcasts sehr spät abends statt. Das sind auch immer prädestinierte Zeiten. Heute haben wir einen Samstagmorgen im Oktober. Es ist draußen bei uns hier 2 Grad. Ja, und danke, dass du dir die Zeit nimmst, ja, für so einen Early Morning Podcast ja heute. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch. Und wir haben natürlich ja auch schon viele ja, Gespräche geführt. Und jetzt wollen wir da nochmal die wichtigsten Botschaften senden für unsere ja, Hörenden und Sehenden. Und deswegen möchte ich dir erstmal das Wort geben. Stell du dich erstmal vor, wer du bist, was du bis jetzt so gemacht hast, ja. Und du hast ja auch eine spannende Lebensgeschichte, kommst ja aus einem ganz anderen Bereich, ja, und landest heute hier im Beratungskontext. Deswegen dir ist das Wort, lieber Chris.
Ja, vielen Dank, Andreas, für die freundliche Begrüßung. Und ich freue mich sehr, dass wir die Zeit finden und einen Podcast zusammen aufnehmen. Ich bin ja ursprünglich Chemiker. Das ist eher ungewöhnlich. Und wie kommt das, dass ich Chemie studiert habe? Das ist tatsächlich entstanden in der 7. Klasse. Da hatte ich einen Biologielehrer und der hat eine Formel an die Tafel geschrieben. H2CO3. Das ist Kohlensäure. Und irgendwie habe ich das zwar nicht verstanden, aber ich fand das faszinierend, diese kryptische Sprache. Und habe mir das aufgeschrieben in mein Heft und bei irgendeiner Gelegenheit habe ich das mal angebracht, so unter den Schülern. Und dann haben die natürlich gestaunt und so war das die Geburtsstunde meiner Faszination für Naturwissenschaften. Und im Endeffekt bin ich dann durch die Schulzeit gegangen, immer mit dem Interesse für Naturwissenschaften, für Chemie insbesondere. Und es war einfach klar, ich werde Chemie studieren. Und das habe ich dann auch gemacht, den Studiengang absolviert, habe am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz habe ich dann noch promoviert in analytischer Chemie und bin dann eingestiegen nach dieser Forschungstätigkeit in die Industrie, in die klassische Chemie, Pharmaindustrie. Das war so der Beginn meiner beruflichen Karriere. Und dort habe ich dann aber festgestellt, dass das, was ich im Endeffekt an der Uni gelernt hatte, dass ich davon nur einen kleinen Teil wirklich brauchen konnte in der Industrie, dass es da von Anfang an um ganz andere Skills ging, die ich gar nicht gelernt hatte an der Uni. Und das war so ein Zeitpunkt, wo ich dann irgendwann gedacht habe, Naturwissenschaft spannend, was noch viel spannender ist, Menschen zu verstehen, also der Umgang mit Menschen, denn wir können ja Satelliten an den Rand des Sonnensystems schicken und die funken sogar noch Daten zurück, aber dass zwei Menschen miteinander sprechen, sich wirklich verstehen und über das Gleiche sprechen, das ist eher ein seltener Glücksfall.
Ja, das ist so, Chris. Vielen Dank für deine einleitenden Worte. Und ja, ich habe gehofft, dass du damit anfängst, der mit dem Thema, weil ich das natürlich auch, als wir uns zum ersten Mal überhaupt kennengelernt haben und gesprochen haben, hast du mir das ja auch schon erzählt, wie dein beruflicher Werdegang losgegangen ist. Und ich war natürlich davon absolut fasziniert, ja. Weil als ich früher genau diesen gleichen Moment hatte und unser lieber Herr Krüger, unser Chemielehrer, die Formel hingeschrieben hatte, ich gedacht habe, oh Gott, da habe ich überhaupt keinen Bezug dazu und das werde ich auch niemals verstehen. Und ich wusste, die Naturwissenschaften sind von mir ganz weit entfernt, ja. Und deswegen umso spannender finde ich es natürlich. Chris, bitte erzähl uns doch mal, was hast du da gemacht? An was für Themen hast du da geforscht? In was hast du promoviert? Was und so weiter? Also nimm uns da erst noch mal bitte mit, weil ich finde es umso spannender natürlich, dass du heute ja Consultant und Coach bist für Mensch- und Persönlichkeitsentwicklung und also genau auf der anderen Seite unterwegs bist, weil das, was du ja da gemacht hast, das ist ja nun auch hoch faszinierend. Also deswegen nimm uns da noch mal ein bisschen mit rein.
Ja, was mich da fasziniert hat, war letztlich, den Dingen auf den Grund zu gehen. Deswegen bin ich Forscher geworden. Das hat auch damit zu tun, dass meine Mutter sehr religiös ist und eher sehr bibeltreu war immer. Und wir dann irgendwann natürlich auch Gespräche und Debatten hatten zum Thema, woher kommt der Mensch? Evolution waren so Themen gewesen in der Familie. Und dann bin ich diesen naturwissenschaftlichen Weg gegangen, um den Dingen auf den Grund zu gehen. DNA und Vererbungslehre und solche Dinge, das fand ich faszinierend. Und deswegen habe ich auch schon in der Diplomarbeit in analytischer Chemie ja schon vertieft. Da ging es letztlich darum, welche Substanzen sind drin in einer Probe und wie viel davon. Und das hat sich dann später fortgesetzt in der Promotion. Da war ich an einem Forschungsprojekt dran von der EU. Da ging es letztlich darum, wie werden Substanzen, die von Bäumen emittiert werden unter Stress, ne, so bestimmte Naturstoffe, wie werden die in der Atmosphäre abgebaut durch Ozon oder andere Oxidantien? Und ich habe dann die Reaktionswege versucht nachzustellen und darüber Rückschlüsse auf den Reaktionsmechanismus in der Natur zu finden. Und das war das Spannende. Darüber habe ich dann auch Papers geschrieben und habe auch neue Dinge entdeckt, die bis dahin nicht bekannt waren. Und das war sehr, sehr faszinierend und spannend für mich.
Bis zu welchem Alter hast du das gemacht? Also bis wohin war das deine Welt? Und wie alt bist du jetzt, Chris?
Ja, also ich bin jetzt 57 und das Studium Chemie dauerte 10 Semester, also 5 Jahre, dann noch 3 Jahre Promotion und ich war insgesamt, ja, ich war 30, bis ich dann tatsächlich fertig war mit meiner Doktorarbeit. Und dann ging es direkt in die Industrie rein. Ja.
Wie lange hast du da in der Industrie gearbeitet?
Insgesamt 8 Jahre. Ich war erst bei einem amerikanischen Unternehmen und das war natürlich durchaus eine harte Veränderung. Ich kam aus dem Labor, aus dem Tüfteln und Basteln und Forschen und war direkt, habe mich wiedergefunden im Sales am Telefon. Also mein erster Einstieg war tatsächlich Kunden am Telefon zu beraten bei der Auswahl von Produkten und bei der Anwendung dieser Produkte für ihre Aufgaben und Lösungen, die sie gesucht haben. Also das war ein ziemlicher Kontrast zu dem, was ich vorher gemacht habe. Ich habe aber sofort gemerkt, das liegt mir, der Umgang mit Menschen. Also jeden Tag überrascht zu werden von dem, der da anruft, neue Persönlichkeiten, neue Situationen, mich immer wieder einzustellen. Das Thema Change, das Thema Veränderung war da natürlich direkt spürbar und erlebbar. Und ich habe einfach gemerkt, das macht mir Freude, weil Menschen nochmal faszinierender und spannender sind als Chemikalien oder Formeln. Das habe ich dann irgendwann gemerkt.
Und dann kam für dich der Entschluss zu sagen, ich mache was anderes. Also mal, wenn ich es dann richtig rekapituliere, warst du ja dann um die 40, ja. Und da würde ja passen, Second Life People, also mein erstes Leben und mein zweites Leben, ja. Und also, aber was hat dich da wirklich, ich meine, du hast so eine hohe Expertise in dem Bereich, du hast promoviert, ja, du hast, denke ich mal, auch schon richtig Ahnung gehabt von dem, was du da gemacht hast. Warum bist du da nicht weiter reingegangen und hast dir da entsprechende, ich meine, es sind ja auch hochspannende Themen, also gerade was du da sagst, auch mit, auch jetzt natürlich gerade mit der ganzen Nachhaltigkeit und so weiter, also hat ja höchste Relevanz.
Ja, ich habe festgestellt eben in der Industrie, dass viel von dem, was ich gelernt habe, dass ich gar nicht brauchen konnte. Ich habe, glaube ich, 10% meines Wissens wirklich eingesetzt in meiner fachlichen Rolle. Ich war später 6 Jahre bei der Firma Merck in Darmstadt, einem DAX-Konzern, war dort zuständig für 2 Produktlinien, hatte Umsatz- und Ergebnisverantwortung in Millionenhöhe. Und das hat schon Spaß gemacht. Und ich habe dann aber festgestellt, mich faszinieren Menschen einfach noch mehr und da beizutragen zu deren Entwicklung. Ich hatte dann, weil ich zweisprachig bin, weil ich auch in Englisch arbeite wie in Deutsch, hatte ich Gelegenheit, unseren Außendienst zu trainieren bei Merck. Und das war so der Ausgangspunkt für das, was ich dann später gemacht habe. Ich habe dann immer wieder das Feedback bekommen von den Verkäufern, hey Chris, wenn du das erklärst, dann verstehe ich das. Ich habe also versucht immer diese Dinge möglichst anschaulich rüberzubringen. Und nachdem ich das in Europa gemacht habe, war ich dann zuständig als Area Sales Manager für Asien-Pazifik und habe dann in diesem Teil der Welt unsere Niederlassungen betreut und die Verkäufer trainiert. Und da ging das los mit meiner Leidenschaft für Personal- und Persönlichkeitsentwicklung. Und als ich das dann erlebt habe und eben auch das Feedback immer bekommen habe, war mir klar, ich werde das zu meiner Passion, zu meinem Beruf auch machen. Ich hatte dann Gelegenheit, berufsbegleitend noch ein MBA-Programm zu absolvieren in General Management. Und als ich das abgeschlossen hatte, habe ich mich aufgestellt gefühlt für eine Selbstständigkeit. Und dann habe ich gekündigt, was man eigentlich nicht macht, ne, in so einem Unternehmen.
Ja.
Und habe gesagt, ich habe noch mehr vor. Und dann bin ich zu einem Trainings- und Beratungsunternehmen im Raum München gegangen, habe dort eine Trainerausbildung und eine systemische Coaching-Ausbildung absolviert und dann habe ich mich selbstständig gemacht in dem, was ich heute tue. Also das heißt, Fokus auf Personalentwicklung, Organisationsentwicklung mit Schwerpunkt Führungskräfte, dann aber auch, ich trainiere Verkäufer und Einkäufer, das ist auch nochmal spannend, ne, so dass ich jeder Seite auch Einblicke in die Bluffs und Tricks der anderen Seite geben kann. Also Verhandlungen, Verkauf, Persönlichkeit und Führung, das sind heute so die Schwerpunkte.
Ja, sehr schön. Also dann Gründung deiner Selbstständigkeit als Dr. Chris Schäfer und Partner, ja, in München. Und da hast du dann losgelegt und hast dann da deine Erfahrung gesammelt, ja, im Beratungsbereich bis heute. Ja.
Ja, Stichwort Beratung. Ich war auch 10 Jahre Mitglied im Bundesverband der deutschen Unternehmensberater, war dort auch dann Mitglied in dem Arbeitskreis Change Management. Und dieses Thema Change, ich habe da auch mal reflektiert, das hat auch ganz früh angefangen in meinem Leben. Und zwar, als ich bei der Bundeswehr war mit 18, da hatte ich einen Menschen kennengelernt, der heute ein guter Freund ist. Und der hat mir damals Hermann Hesse empfohlen.
Ja.
Und als ich Hermann Hesse gelesen hatte, gerade den Steppenwolf, der Traktat vom Steppenwolf, da ging es um das Thema Veränderung und auch das Gedicht Stufen, was ja viele kennen von Hermann Hesse. Da geht es letztlich immer wieder darum, dass es immer weitergeht im Leben und ständige Veränderung letztlich unser Begleiter ist. Und das habe ich irgendwann verstanden für mich und auch so gelebt. Und so zieht sich also letztlich das Thema Offenheit, Veränderung, Neugier für Wachstum durch mein ganzes Leben.
Ja, sehr schön. Also das, ja, auch wie du darüber sprichst, ich bin froh, dass du nicht irgendwo heute also bitte richtig verstehen, Merck ist ein tolles Unternehmen und hat eine hohe Reputation, eine hohe Expertise, aber ich bin froh, dass wir uns nicht in dem Kontext kennengelernt haben oder kennenlernen, dass du heute Manager bist bei Merck, sondern dass sich unsere Wege auf einer anderen Ebene gekreuzt haben und wir da zusammengefunden haben und so wie es auch jetzt ist, so war es ab dem ersten Moment, das matcht und wir haben viele Themen, die wir super schön austauschen können und besprechen können und umso froher bin ich auch, ich glaube, das kann man ruhig an der Stelle auch sagen, da müssen wir kein Geheimnis jetzt drum machen, der ein oder andere hat es ja schon mitbekommen, dass du zukünftig für CIC tätig bist, den bayerischen Raum vor allen Dingen dafür CIC jetzt auch begleitest, also quasi der regional Verantwortliche bist, ja, für CIC Bayern und auch andere Dinge natürlich bei CIC machst, auch deutschlandweit, ja, Führungskräfteentwicklungen und Führungskräftetrainings und. Aber dass du die CIC-Mannschaft jetzt ganz, ganz stark verstärkst, also da bin ich sehr dankbar dafür, das kann ich jetzt schon mal sagen. Und deswegen möchte ich da gerne natürlich nochmal weiter mit dir in die Tiefe auch reingehen. Du hast gerade schon gesagt, Menschen entwickeln, Potenziale entfalten und so weiter. Und da nimm uns doch mal ein bisschen mit, Chris. So, was sind da deine Erfahrungen aus den letzten Jahren? Was hast du so gemacht? In welchen Projekten warst du schon drin? Und was kannst du an dieser Stelle auch natürlich vielen, die in unseren Themen drin sind, hier zuhören, den Podcast ja auch wöchentlich verfolgen? Was sind so deine Themen, die du hier mit reinbringen kannst?
Ich glaube, so die wichtigste Erkenntnis für mich in den letzten Jahren war gewesen, wir können noch so viel fachlich lernen. Und das habe ich ja selber auch vorgelebt. Ausbildungen noch und nöcher, Titel und Zertifikate. Und das ist aber keine Garantie für den Erfolg, ob das im Berufsleben ist oder auch im Privaten. Und das war für mich so die wichtigste Erkenntnis, dass wir auch in Firmen immer wieder sehen, Menschen werden fachlich fort- und weitergebildet, aber die Persönlichkeitsentwicklung kommt häufig zu kurz. Und ich hatte in Brand 1 vor ein paar Jahren, also das ist eines meiner Lieblingsmagazine, das Wirtschaftsmagazin Brand 1, da habe ich gelesen, dass in der Karriere am Ende nur zu 10% deine Fachkompetenz entscheidet für das Weiterkommen und für den beruflichen Erfolg. Und zu 90% ist es die Persönlichkeit. Und das ist etwas gewesen, wo ich einfach erkannt habe, Menschen können fachlich noch so viele Fortbildungen hinlegen, wenn ich als Führungskraft nicht verstanden habe, dass ich andere Dinge brauche, um Menschen zum Erfolg zu führen, dass es von meiner Persönlichkeit abhängt, dann komme ich nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und das habe ich selbst erlebt in der Industrie, als ich noch Angestellter war, dass viele Führungskräfte gescheitert sind, eine hohe Fluktuation hatten, weil sie es nicht geschafft haben, die Menschen mitzunehmen, weil sie hierarchisch geführt haben, statt zu motivieren. Und deswegen habe ich in den letzten Jahren immer stärker versucht, neben der Methodik, neben Fachkompetenzen, neben Modellen, es gibt ganz viele Führungsmodelle und Konzepte, immer wieder auch diesen Faktor Mensch, Persönlichkeit reinzubringen, Wertesystem, Augenhöhe. Und das sind heute die Faktoren, die ich den Führungskräften zum Beispiel vermittle. Und natürlich auch im Verkaufen. Es geht nicht nur um Verhandlungsstrategien und Formulierungen und das Letzte rausholen aus einer Verhandlung, sondern es geht auch darum, dem anderen keine Niederlage zu bescheren. Also mir auch Gedanken zu machen, was braucht die andere Seite in der Verhandlung, um am Ende aufzustehen und sich nicht als Verlierer zu fühlen in der Verhandlung, damit wir eine Basis haben für künftige Zusammenarbeit.
Warum siehst du es nach wie vor als so schwierig an, dass Führungskräfte, ich meine, du hast ja nun auch Führungskräfte bis hoch in Vorstandspositionen oder Geschäftsführer von großen Unternehmen, bis natürlich, ich meine, wenn wir in die Kaskadierung der Führung gehen, bis in einem Bauunternehmen, die erste Führungsebene ist der Polier, ja. Warum haben nach wie vor die Menschen solche Hemmschwellen, ja, sich mit dem Führungsthema auseinanderzusetzen, sich als Führungskraft weiterzuentwickeln? Warum ist die Scheu so groß aus deiner Sicht?
Ja, aus meiner Erfahrung ist es so, dass viele, ja, wie wird man Führungskraft in Deutschland? Das ist auch ganz interessant. Du wirst ja nicht Führungskraft, weil du besonders gut mit Menschen umgehen kannst, sondern weil du dich auf einer fachlichen Ebene dafür empfohlen und qualifiziert hast. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe sehr viel in den letzten Jahren also in Kliniken gearbeitet für eine große deutsche private Krankenhauskette. Und habe da auch sehr viel Chefärzte und Oberärzte trainiert. Du wirst aber nicht Chefarzt, weil du besonders gut mit Menschen umgehen kannst, sondern weil du fachlich eine Koryphäe bist. Und diese Leute waren dann bei mir in den Führungstrainings und sagten zum Beispiel zum Beginn beim Opening, ich weiß gar nicht, was ich hier soll, ich bin seit 20 Jahren Chefarzt, was soll ich noch über Führung lernen? Und mit dieser Haltung allein ist ja schon klar, wie dieser Mensch vermutlich auch mit seinen Mitarbeitenden umgeht. Und diejenigen, die bereitwillig in ein Führungstraining gehen, weil sie sagen, ich kann immer noch was lernen, ich kann immer noch ein, zwei Punkte mitnehmen, die ich noch nicht kenne, das sind auch die, die sowieso schon gut sind in der Führung. Und das gilt im Verkaufen wie in der Führung auch. Also die Bereitschaft eben zu erkennen, ich werde in eine Führungsrolle meistens gekippt, weil jemand ausgefallen ist oder weil ich fachlich gut bin, aber das sagt nichts darüber aus, ob ich mit Menschen umgehen kann. Wir machen den besten Verkäufer zum Verkaufsleiter. Wenn der dann aber nicht in der Lage ist, die Truppe zu motivieren und die Verkäufer gut und zielorientiert zu führen, sondern weiterverkauft, dann bleiben Führungsaufgaben liegen und dann macht jeder, was er will. Und das ist so meine Erfahrung.
Ja, das berühmte Peter-Prinzip. Jeder wird so lange befördert, bis er den Grad seiner Inkompetenz ja erreicht hat. Ja, das ist ganz, das, also ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, also ich meine, ich habe dieses Thema auch vor gar nicht allzu langer Zeit mal mit einer unserer Kolleginnen, mit der Lucia Brauburger, auch mal intensiv diskutiert. Kann man Führung lernen? Kann man Führung entwickeln? Oder hat man schon genetisch einfach eine Disposition, ob man Führungskraft ist oder nicht ist? Also in beiden liegt höchstwahrscheinlich eine Wahrheit drin, ja. Aber wie siehst du es denn? Also wie viel muss schon in der Genese drin sein? Also es ist ja spannend, wenn man sich mit Kindern beschäftigt, ja. Wir haben ja nun beide Kinder auch und ich denke immer gerne an das Bild von meinem älteren Sohn. Ich bin irgendwann in den Kindergarten mal gekommen. Da war er 4, ja, und da hing ein großes Bild da im Kindergarten, wie er auf einem Stuhl steht, ja, und alle anderen Kinder um ihn rum sitzen und ihm zuhören, wie er da alles erzählt, ja. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Also, das Führungsgehen hat er scheinbar inhaliert und er war auch immer in seinem Leben, egal wo er gespielt hat, wollte er Mannschaftskapitän sein und so weiter. Also was ist Genetik und was ist dann Entwicklung sozusagen?
Ja, das ist ein spannendes Thema. Es ist ähnlich wie mit den Eigenschaften, die wir als Mensch mitbekommen haben. Ein Teil ist natürlich Genetik, tatsächlich vererbt auch von der Ursprungsfamilie, sagen wir von den Eltern an Eigenschaften. Und die Natur, die Evolution experimentiert ja immer auch. Da ist immer auch was Neues. Also ich habe drei Kinder und in jedem dieser Kinder ist etwas von Mama und Papa, aber auch was ganz Eigenes, was nicht von uns stammt. Und zu der Frage, kann man Führung lernen? Ich bin ein Freund von Malik. Ich bin mit Malik aufgewachsen. Also Fredmund Malik, Führen, Leisten, Leben. Und der sagt ja auch, einen Großteil der Führung kannst du lernen. Und zwar das Handwerk. Führung ist Handwerk. Es geht um Aufgaben, es geht um Ziele. Und das ist möglich. Auf der anderen Seite das Thema Verantwortung. Bin ich bereit, eine Verantwortung zu tragen? Da sagt auch Malik, du kannst an Verantwortung appellieren, du kannst sie notfalls einfordern, aber wenn du als Mensch nicht von der Natur her sowieso schon einer bist, der gerne Verantwortung trägt, dann wird es schwierig in der Führung. Und C.G. Jung zum Beispiel sagt ja, Persönlichkeitsmerkmale, Persönlichkeitseigenschaften, also gerade Präferenzen sind angeboren. Ob wir Rechts- oder Linkshänder sind, ist angeboren. Wir können dann später natürlich aufgrund einer Präferenz daraus eine Stärke entwickeln, wenn wir das wiederholen, einsetzen und erfolgreich sind. Aber wir haben natürlich bestimmte Präferenzen, die sich jetzt im Laufe des Lebens auch nicht mehr völlig verändern. Das ist also eine Mischung. Ne? Das heißt, es gibt einiges, was ich im Bereich Führung lernen kann, aber meine Haltung, mein Mindset zum anderen, geht es mir um Augenhöhe oder geht es darum, auf meine Schulterklappen zu verweisen und zu zeigen, dass ich über dem anderen stehe? Das hat ganz viel mit dem Thema Ego zu tun, mit dem Thema auch loslassen können zu tun. Bin ich bereit, andere in Mitverantwortung zu nehmen? Bin ich in der Lage, auch jemanden neben mir groß werden zu lassen? Wenn ich das nicht schaffe, zu vertrauen, Verantwortung zu übertragen, dann werde ich als Führungskraft meine Mitarbeitenden eher klein halten. Und dann werden die nur auf drei Zylindern brennen statt auf vier.
Ja, sehr schön, Chris. Also da würde ich gerne nochmal den Unterstrich machen und das nochmal klar rausarbeiten, was da zusammenkommt. Ich glaube, in der Deutlichkeit ist es wichtig, das nochmal zu benennen. Also wir haben auf der einen Seite, hast du jetzt klar gesagt, natürlich, wir können Menschen Führungsinstrumente ja trainieren. Also wie mache ich ein Mitarbeitergespräch? Wie setze ich Controlling-Tools ein? Wie führe ich mit KPIs? Und so weiter und so weiter. Also wir können die Instrumente, die können wir natürlich lernen und trainieren und Führungsinstrumente vermitteln. Ja, wir haben auf der anderen Seite das zweite Thema. Das ist auch extrem wichtig, das nochmal deutlich zu machen. Wir haben die Präferenzen. Also wir haben natürlich den extrovertierten, aufgabenorientierten Roten. Wir haben den introvertierten, Menschen orientierten Grün und so weiter. Also das ist auch klar und jeder wird diese Instrumente ja dann anders interpretieren. Ja, also das heißt, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, welche Präferenzen habe ich, wie setze ich die Instrumente ein. Und ich würde gerne den dritten Baustein nochmal rausarbeiten, weil ich den auch extrem wichtig finde und den ich immer wieder in meinen Gesprächen, habe ich mit Führungskräften, vom Geschäftsführer bis zum Polier, ich will es nochmal ganz bewusst machen, welche Ethik hat eine Führungskraft? Also welche Werte lebt eine Führungskraft von sich heraus? Also was heißt für eine Führungskraft Vertrauen? Was heißt für eine Führungskraft oder für einen Menschen, ja, Verantwortung und so weiter? Also die Ethik einer Führungskraft, eines Menschen, der mit reinbringt in die Präferenzen und in die Instrumente. Also diese Komplexität, glaube ich, die ist nochmal wichtig, dass wir die nochmal reflektieren.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das Thema Ethik, auch Werte. Und es gibt viele Werte-Workshops, die ich auch begleitet habe in Unternehmen, wo es darum ging, gemeinsame Werte zu definieren. Und wir haben dann am Ende zwar häufig ein Agreement gehabt, welche drei, vier, fünf Werte sich abzeichnen. Und trotzdem muss man auch genau hinschauen, wird das auch tatsächlich von allen so gelebt oder hat jeder ein anderes Verständnis? Deswegen habe ich immer versucht, in diesen Workshops auch zu sagen, was bedeutet das? Wie können wir auch im Führungsalltag sehen, dass diese Werte gelebt werden? Was bedeutet das Thema Verantwortung? Was bedeutet Ehrlichkeit? Was bedeutet Professionalität, oder Proaktivität im Führungsverhalten? Und wenn das übersetzt werden kann in beobachtbares Verhalten, dann können wir das hinterher belohnen oder können eben auch entsprechend, Änderungen einfordern, wenn das beobachtbar gemacht wird, ne?
Ja, also völlig d'accord, das ist ganz klar und deswegen ja auch an konkreten Beispielen in den Teams festzulegen, was bedeutet dieser Wert konkret, also was bedeutet für uns jetzt in diesem Kontext hier der Wert für die Führungskraft zu den Mitarbeitern und umgedreht von den Mitarbeitern zu den Führungskräften. Aber ich will noch mal einen Schritt tiefer reingehen, Chris, ein Mensch ist Führungskraft. Ja, du triffst auf einen Menschen Führungskraft. Du gehst jetzt in einen Kontext rein in einem Unternehmen und du hast den Geschäftsführer, ja, oder den Standortleiter. So, und dann ist es ja schon die Frage, aufgrund seiner Lebenserfahrung, seiner Erziehung, seiner Genetik, was auch immer, ich meine, könnten wir ja spannend drüber sprechen, wie weit das auch durch Genetik ausgelöst wird. Was bringt er als Persönlichkeit, als Mensch mit zu dem Thema Vertrauen? Also hat er ein Vertrauen in Menschen? Hat er ein Vertrauen in sich selbst? Ja, in das, was er tut? Ja, oder weil du kannst ja noch so viel. Der hat andere Präferenzen. Wir lernen ihm die Instrumente. Aber was ist in diesem Menschen drin?
Ja, das passt wieder zu dem, was wir vorhin auch über C.G. Jung gesagt haben. Also es ist so, ich kann die Grundpersönlichkeit eines Menschen, wenn der erwachsen ist, nicht mehr wirklich maßgeblich verändern. Was ich aber immer schaffe, ist, ich kann das Verhalten beeinflussen. Ich kann durch ein Coaching oder auch durch andere Maßnahmen der Persönlichkeitsentwicklung, kann ich zumindest erreichen, dass eine Führungskraft anders kommuniziert, als es bisher der Fall war. Wir werden angeboren oder auch erlernte Verhaltensmuster nur mit viel Aufwand natürlich verändern können oder mit klaren Regeln. Die Mutter meiner Kinder ist Psychiaterin und insofern kenne ich auch aus der Psychiatrie natürlich Verfahren wie die Verhaltenstherapie oder auch die Psychoanalyse. Und ich sage immer, bei Führungskräften bin ich schon zufrieden, wenn sie in dem einen oder anderen Fall ihr Verhalten ändern können. Wenn sie zum Beispiel regelmäßiger Feedback geben, wenn sie gewaltfrei kommunizieren können, wenn sie in Ich-Botschaften sprechen lernen, als Beispiel, ne? Das heißt, das Verhalten kann ich schnell verändern. Die Einstellung, die dahinter steht, die kann ich nicht unbedingt verändern. Ich habe viele Führungskräfte, die sagen, ich zwinge mich zuzuhören. Es fällt mir nicht leicht, aber heute gebe ich dem Mitarbeiter 10 Minuten und höre ihm wirklich zu und bin ganz für ihn da. Und das kann ich lernen. Und das ist, glaube ich, das, was wir immer erreichen können, dass wir Verhalten schnell verändern können. Und wenn eine Führungskraft oder auch Mitarbeitender erkennt, dass er dabei auch Vorteile hat, dass das Team Vorteile hat, dann wird aus dem neu veränderten Verhalten irgendwann auch ein stabilisiertes neues Verhaltensmuster, eine Gewohnheit, so wie das Zähneputzen, was wir dann immer leichter natürlich abrufen können. Und das ist, glaube ich, das, was wir erreichen können.
Ja, sehe ich ganz genau, bin ich völlig d'accord. Und ich finde es dann auch spannend, den Aspekt sollten wir vielleicht auch kurz nochmal zumindest mit reinbringen, was man ja auch sehr schön entwickeln kann und trainieren kann und sich weiterentwickeln kann, ist ja das, was wir über Insights in der dritten Dimension bei Trimetrix mit dazu nehmen, nämlich die Selbstwahrnehmung und Selbstregulierung und die soziale Wahrnehmung, soziale Regulierung, also letztendlich die emotionale Intelligenz. Und das, glaube ich, das ist halt wirklich ein Entwicklungsfeld, ja. Und sich selber, egal in welchen Dingen ich unterwegs bin, in welchen Präferenzen, mit welchen Instrumenten, und so weiter, dass ich immer mehr in die Metaebene reinkomme, um mich selber zu reflektieren, was passiert jetzt gerade in mir, ja, und wie gehe ich damit um und was passiert in der Gruppe, die da oder mit den Menschen, mit denen ich es zu tun habe, und was löse ich in denen aus, mit dem, was ich gerade tue und was ich mache. Und ich glaube, das ist nochmal so ein mega spannendes Feld. Wenn man das noch mit reinnimmt, dann wird es schon ein sehr schöner Blumenstrauß, ja, daraus.
Ja, also das ist auch das, was ich immer gesehen habe, wenn Führungskräfte bereit sind, wirklich zu reflektieren. Also zu reflektieren, auch was ist so ein eigener Anteil, wo kommen bestimmte Verhaltensmuster her. Wenn sie dazu bereit sind, dann machen die sich auch auf den Weg und sind nochmal stärker. Und das ist etwas, was in Unternehmen nicht standardmäßig angeboten wird. Häufig beginnt man in einer Führungsrolle, ohne darauf gut vorbereitet zu sein. Und dann hängt es wirklich von dem Einzelnen ab, ob er sich Dinge anschaut, auch außerhalb des Unternehmens, und ob er die reflektiert oder gelöst hat. Und wenn aber ein Unternehmen eine systematische Führungskräfteentwicklung einführt als Vorbereitung, als Voraussetzung für eine Führungsrolle, dann haben wir gute Chancen, dass Führungskräfte auch in der Lage sind, Mitarbeiter nicht nur zu motivieren, sondern am Ende zu binden und weiterzuentwickeln. Und damit werden sie stärker. Es gibt ja Untersuchungen, auch diese Gallup-Studie zum Beispiel, die jedes Jahr bescheinigt, dass ein Großteil der Mitarbeitenden einfach Dienst nach Vorschrift macht, dass etwa 20% den Karren ziehen, hochmotiviert sind, 60% sitzen auf dem Karren und lassen sich mitziehen und 20% hängen hinten dran und ziehen und bremsen aus. Ne? Und wenn man sich das überlegt, welches Potenzial eine Organisation hätte, wenn die Führung etwas besser wird. Ne? Da brauchen wir keine Überstunden und brauchen kein neues Personal, sondern könnten häufig mit dem Mitarbeiterbestand viel mehr rausholen, wenn die Führung besser wäre.
Ja, ich absolut, ja, und ich glaube, wir können, wenn wir schon darüber sprechen, nochmal ein Thema nochmal bewusst machen. Also vielleicht kann man kurz auch erklären oder erzählen, damit unsere Hörenden wissen, warum wir gerade auch in dem Thema so drin sind. Wir sind ja auch gerade dabei, nochmal unser Führungskräftetraining CIC nochmal jetzt neu zu justieren mit allen handelnden Personen, wie jetzt mit dir und anderen, wie jetzt Lucia, die mit dazugekommen ist, die ja hohe Expertisen hier mitbringen, auch über jahrelange Führungserfahrung. Und was wir ja feststellen, ist, dass wir auch bei großen Unternehmen, wo wir sind, also wir haben jetzt auch gerade ein paar neue Klienten dazu bekommen, die echte Marktführer sind und sehr, sehr erfolgreich sind in ihren Branchen, aber da werden hohe Aufträge vergeben an Institutionen, die Führungskräftetraining machen, und dann wird da Führungskräftetraining gemacht, aber das, was die Führungskräfte dann da lernen oder was die da trainieren, kommt überhaupt nicht im Unternehmen an. Ja, weil im Unternehmen ein anderes System gespielt wird. Und dieses, das, was, also es sind Parallelwelten sozusagen, die nicht zusammenpassen. Also, und da wollen wir ja gerade jetzt einen anderen Flock ja reinschlagen, nochmal mit aller Intensität. Aber vielleicht auch aus deiner Erfahrung, du warst da in Krankenhäusern. Ich bin ja erstmal positiv überrascht, muss ich sagen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil wir hatten hier auch teilweise mit Krankenhäusern Kontakt, die da so gemacht haben und gesagt haben, brauchen wir alles nicht. Dass du da Oberärzte trainiert hast, ja. Aber was sind deine Erfahrungen da? Kommen die Dinge, die Führungskräfte in ihren Trainings machen, nachher denn auch bei den Mitarbeitern dauerhaft an?
Ja, das hängt immer auch davon ab, was die Organisation an Rahmenbedingungen bereitstellt. Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe einen Beitrag auf dem Zukunftsforum, auf dem Zukunftsforum Wirtschaft und Kultur genau zu dem Thema, nämlich wie schafft man Nachhaltigkeit in der Führungsarbeit? Und das ist ganz spannend. Ich habe auch für einen großen Energiekonzern vor Jahren habe ich ein Konzept entwickelt, ein mehrstufiges Führungskräfteentwicklungsprogramm. Und das begann mit Entsendegesprächen. Das heißt, es war vorher so, dass Führungskräfte überlegt haben, wer aus meinem Team soll Nachwuchsführungskraft werden. Und dann wurde anhand des Kompetenzmodells dieser Organisation wurde geschaut, wo bist du schon gut, bei welchen Werten oder bei welchen Key Performance Faktoren bin ich schon zufrieden und wo hast du Luft nach oben? Und dann wurden zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden wurden konkrete Ziele vereinbart, Entwicklungsziele. Dann haben wir mit drei Modulen, zweitägig, dreitägig, gearbeitet, sodass wir über fast einen ganzes Jahr diese Führungskräfte begleitet haben. Bevor das losging, haben wir zum Beispiel mit den einzelnen Kandidaten telefoniert und haben gefragt, woran wirst du später erkennen, dass du bei diesem Ziel weitergekommen bist? Woran kann dein Chef oder deine Umgebung, dein Team erkennen, dass du dich da entwickelt hast, dass du entscheidungsfreudiger geworden bist, beispielsweise? Und dann haben wir den Mitarbeitenden praktisch in den Trainings die entsprechenden Lernchancen gegeben, in Rollenspielen beispielsweise, sodass sie sich da zeigen konnten. Wir haben viel mitgeschrieben, beobachtet und am Ende tatsächlich auch in Auswertungsgesprächen und in Rückkehrgesprächen mit den Führungskräften nochmal geschaut, wie sieht das Delta aus? Was ist wirklich passiert? Also wenn eine Organisation das so intensiv betreibt, gerne mit Unterstützung von externen Consultants, dann haben wir eine hohe Chance, dass was ankommt. Wenn sich aber niemand mehr interessiert hinterher, wenn es heißt, Herr Schmaler, gehen Sie mal 2 Tage auf ein Führungstraining und dann machen Sie, hier ist der Stapel an Post, machen Sie da wieder weiter, dann wirst du vieles nicht umsetzen können, auch wenn das gute Impulse waren. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Sind Organisationen so aufgestellt, meinen Sie das ernst? Und dann muss es aber richtig gemacht werden oder gar nicht. Aber ein oder zweitägiges Seminar reicht nicht, um Verhalten nachhaltig zu ändern.
Nee, genau. Also das, ich glaube, das sollte man noch mal wirklich sehr, sehr deutlich machen, auch wenn wir den Finger da bewusst auch in die Wunde auch legen, ja. Dass man sich einfach wirklich klar darüber wird, ja, dass Führungskräftetraining isoliert betrachtet, ja, ohne eine Organisationsentwicklung, einen Reifegrad, ja, in einem Unternehmen zu haben, wo die Führungskräfte letztendlich das auch dann spielen können oder umsetzen können, wird es versanden. Dann hat zwar derjenige für sich vielleicht persönlich irgendwas mitgenommen, und man kann sagen, ja, man hat quasi da seine Persönlichkeitsentwicklung unterstützt, aber letztendlich der Organisation, ja, bringt es keinen Nutzen, wenn die Organisationsentwicklung es gar nicht zulässt.
Ja, und das Thema Umsetzungskompetenz. Ich hatte da auch mal vor Jahren an der IHK-Akademie hatte ich ein Programm im offenen Programm laufen. Da ging es um das Thema Willenskraft und Umsetzungskompetenz. Und da war im Endeffekt auch diese Erkenntnis dahinter gestanden, es nützt nichts, wenn ich 500 PS unter der Haube habe, aber auf der Kupplung stehen bleibe oder nur im ersten Gang fahre. Dann habe ich zwar ein Riesenpotenzial, bringe es aber nicht in die Umsetzung. Und das sehen wir auch in Organisationen, wenn ich viel im Kopf habe, aber wenig in der Praxis ankomme, weil ich es nicht umsetze, dann bleibe ich hinter meinen Möglichkeiten zurück. Und das kann entweder durch Erkenntnis und natürlich auch durch Einfordern von meiner Führungskraft kann das freigesetzt und auch dann belohnt werden, wenn es stattfindet.
Ja, also ich glaube, den Unterstrich da nochmal zusammenzubekommen in der Synapse, ja, ist ganz, ganz wichtig, dass das auch wirklich alle verstehen, dass das genau der Ansatz ist, ja. Also dazu vielleicht noch kurz, ich meine, ich beschäftige mich natürlich seit meines Lebens mit dem Profisport. und meine hohe Leidenschaft. Und im Profisport ist es seit Jahren, ist es immer mehr kommuniziert worden und deutlich geworden, das war ja auch so ein bisschen eine Transformation, dass man auf der einen Seite sagt, man muss ein Spielsystem etablieren, also dass klar ist, man spielt in diesem System, es ist ein Spielsystem, was in einer Struktur nachher abgebildet ist. Und auf der anderen Seite muss man den einzelnen Spieler entwickeln, dass dieser Spieler in diesem Spielsystem sich optimal entfalten kann, ja. Und dass der Spieler ist ja der, ich sage jetzt mal, der Spieler bis hin zur Führungskraft oder bis zu den Führungskräften. Es sind ja alles die Spieler im System. Es ist ja nicht nur der, der auf dem Platz steht, sondern es sind ja auch die, die neben dem Platz stehen. Es sind die, die die Verantwortung haben und so weiter. Die spielen ja auch alle in diesem System, ja. Und ich glaube, wenn das Unternehmen, ja, noch mehr verstehen, ja, dass es auf der einen Seite die Organisationsentwicklung ist und auf der anderen Seite die Führungskräfteentwicklung und das zusammenzubringen, ja, dann können wir gerne die 500 PS von der Kupplung aufs Gas gehen, oder, Chris?
Ja, ich nehme auch immer gerne den Sport als Analogie. Also als mein Sohn, ich werde es nie vergessen, in der Bundesliga, in der F-Jugend anfing, Fußball zu spielen, beispielsweise. Da habe ich gesehen, wie die auf den Ball alle drauflaufen. Ne? Das war ein richtiges, also ähnlich wie beim Rugby oder beim American Football. Und wenn du dann ein paar Jahre später geschaut hast, dann war klar, sie haben ein System entwickelt beim Fußball. Und ich finde, das ist eine schöne Analogie auch zu einem Unternehmen. Fußball ist ein Teamsport und da hat jeder eine bestimmte Rolle, eine Verantwortung, die er trägt und der Rest des Teams vertraut darauf, dass der letzte Mann seinen Job richtig macht, beispielsweise. Oder es würde kein Stürmer, ein Ronaldo, ins Tor laufen, um zu versuchen, den Ball da zu retten, es sei denn, er steht gerade auf der Linie. Aber das heißt, die haben Aufgaben, die haben Zuständigkeitsgebiete, die erstmal als Plan funktionieren, wenn alles gut läuft. Wenn aber was schiefläuft, Stichwort Change, Konflikt oder eine unvorhergesehene Entwicklung, sagen wir mal, der Gegner spielt doch mit der Dreier statt mit der Viererkette, dann müssen wir taktisch umplanen. Und genauso muss Führung sein. Auch Malik sagt, das Problem ist, dass Führungskräfte ausgebildet werden für Schönwetterflüge, während Piloten, mein bester Freund ist Pilot, die werden genau für diese Extremsituationen vorbereitet. Wenn der im Simulator ist, hebt er ab und dann brennt das Triebwerk und dann muss er den Vogel landen. Und wenn unsere Führungskräfte auf sowas vorbereitet würden, dann würden sie sich in Krisen nicht wegducken, sondern wären da und würden ein Leuchtturm sein für ihre Belegschaft, um eine Zukunft und eine Perspektive aufweisen zu können.
Das heißt, das sind auch Dinge, die du im Führungskräftetraining, das wollen wir dann gleich nochmal auch deutlich machen, im Führungskräftetraining geht es auch um solche Themen. Also wie führe ich Konfliktgespräche, wie gehe ich mit Krisensituationen um und so weiter. Auch das findet sich dann da wieder.
Unbedingt, unbedingt, weil nur wenn ich als Führungskraft auch rechtzeitig eingreife, auch bei unangenehmen Situationen, können wir die schnell auch lösen. Wenn ich zu lange warte, wird es vorhin von grüner Farbenergie gesprochen, wenn ich als Führungskraft mit viel Grün harmoniebedürftig bin, dann gehe ich zu spät an unangenehme Situationen ran. Dann spreche ich konfliktträchtige Vorkommnisse nicht rechtzeitig an und dann ist es so, wie wenn du einen faulen Apfel in einem Korb hast mit frischen Äpfeln. Wenn du zu lange wartest, werden andere angesteckt und da muss ich schnell handeln und muss eingreifen und Dinge korrigieren. Und da hängt es natürlich davon ab, wie bin ich darauf vorbereitet? Habe ich den Zugang, auch Dinge anzusprechen, die unangenehmer sind?
Du hast das Stichwort schon gegeben. Kann denn jeder heute mit allen Präferenzen und auch mit allen Driving Forces Führungskraft sein? Oder, also ich meine, Führungskräfte, ich meine, klar, wir haben eine Transformation der Führung, wir haben eine Veränderung. Früher war völlig klar, der Führungsstil, direktiv, ja, hochrot und so weiter. Kann denn heute jeder Führungskraft sein oder gibt es auch heute gewisse Sollprofile für die optimale Führungskraft in der heutigen Zeit mit allen Anforderungen?
Also auch hier eine zweigeteilte Antwort. Die Statistiken zeigen klar, dass Menschen mit roter Farbenergie gehäuft in Top-Management-Positionen auftauchen. Ob das in der Wirtschaft ist als CEO oder ob das als Präsident ist in der Politik, da haben wir zahllose Beispiele, die eben rote Farbenergie haben. Statistische Daten, die ich kenne, die sind ein paar Jahre alt, die zeigen, zu 50% haben diese Menschen Rot als erste Farbe, als erste Farbenergie. Umgekehrt, wenn du in helfenden Berufen bist, ob das in der Pflege im Krankenhaus ist oder wo es darum geht, andere Menschen weiterzubringen, wie als Lehrer, dann sehen wir sehr viel grüne Farbenergie. Also statistisch sehen wir schon Häufungen. Für den Einzelnen bedeutet das gar nichts. Das heißt, wir sehen immer wieder auch tolle Ausnahmen, also Führungskräfte, die Grün als erste Farbenergie haben und seit 25 Jahren ihr Unternehmen erfolgreich leiten. Ich habe einen Geschäftsführer hier in München, einer meiner treuesten Kunden, da habe ich gerade letzte Woche wieder Workshops gemacht, der hat eine ganz grüne Unternehmenskultur. Das ist total schön, weil da gibt es wenig Fluktuationen, die Menschen fühlen sich wohl, die haben eine schöne Kultur, aber die brauchen eben auch 2 Wochen, um eine Weihnachtskarte für ihre Kunden auszuwählen, weil jeder mitreden will.
Aber es funktioniert, es ist trotzdem wirtschaftlich erfolgreich.
Ja, total. Ja, die sind
Okay.
sehr erfolgreich.
Ja, deswegen, ich frage auch ganz bewusst nochmal nach, weil sofort ja eventuell der Eindruck entstehen könnte, ist ja schön, Pipipi, wir haben uns alle lieb und wir brauchen 2 Wochen, um eine Geburtstagskarte rauszusuchen oder eine Weihnachtskarte, weil das immer pleite, ja. Also
Ja.
wir kämpfen wirtschaftlich ums Überleben. Aber es sind ja auch vielleicht da nochmal Präferenzen. Ich habe auch genau die gleichen Beispiele. Ich habe tolle Unternehmer, die grüne sind, die grün-gelbe sind. Aber ist es dann halt, muss es der Machtwert sein oder der ökonomische Treiber, der dann irgendwo da ist? Also bei der Person oder in der Organisation muss es Leute geben, die zumindest das mitbringen? Ist es ein Führungsteam, was es nachher ausmacht, ja, die in der Gesamtheit wirken? Also ich finde schon, ist ein sehr komplexes Thema, ja, oder wie siehst du es?
Ja, es ist tatsächlich so, wenn man auf nur eine Dimension schaut, greift das zu kurz. Ich kann eine bestimmte Präferenz haben und trotzdem in der Führung nicht erfolgreich sein. Es gibt auch eben, gerade wie du sagst, Menschen, die besonders machtorientiert sind, die viel Rot haben, die hierarchisch unterwegs sind und in einer Kultur heute unterwegs sind, die das nicht mehr unterstützt und die dadurch nicht erfolgreich sind. Und ich glaube auch, wir müssen noch auf mehrere Dimensionen schauen. Und das machen wir ja genau mit Trimetrix, dass wir schauen, wie sind die Machtwerte aufgestellt, wie sieht die emotionale Intelligenz aus, bis hin zum Thema Messung von Kompetenzen zum Beispiel. Mit Outmatch tun wir das. Und da können wir tatsächlich dann auch nochmal schauen, wie passt eine bestimmte Person auch auf eine Rolle in eine Position in der Organisation. Und damit haben wir zumindest eine größere Chance, eine größere Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch erfolgreich ist. Und es hängt natürlich auch davon ab, ich kann durchaus gelbe Farbenergie als erste Präferenz haben und kann trotzdem eine Organisation erfolgreich leiten und zielorientiert. Ich brauche dann aber Menschen in meinem näheren Umfeld, die zum Beispiel das Blau einsteuern, was ich selber nicht habe, ne? Die darauf achten, dass wir mehr einnehmen, als wir ausgeben beispielsweise. Das heißt, ich muss als Führungskraft, oder das ist aus meiner Sicht ein großer Erfolgsfaktor, bin ich in der Lage, loszulassen und andere Menschen, die mich in den Kompetenzen und Stärken ergänzen, denen auch Raum zu geben und denen Verantwortung zu übergeben. Denn Führung macht häufig Folgendes falsch. Wir mischen uns überall ein. Und ich glaube, wenn klar ist, wer welche Rollen und Aufgaben hat, das sehen wir auch bei Trainern, bei Fußballtrainern. Die rennen nicht auf den Platz und grätschen dazwischen, wenn da eine brenzlige Situation ist, sondern sie vertrauen darauf, dass diese Experten auf dem Platz ihren Job machen. Und danach gibt's Feedback, ne? Je nachdem, wie es gelaufen ist. Aber sie lassen los. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Kompetenz, loslassen zu können und andere, die mich gut ergänzen bei meinen Skills, die auch in Verantwortung zu bringen und denen eine Bühne zu geben, denen Aufgaben zuzugeben.
Ja, das hast du nochmal, finde ich, sehr, sehr gut erklärt, Chris. Also hervorragend, ja. Und das möchte ich auch nochmal, da möchte ich nochmal mitgehen. Wir haben so viele Beispiele, auch in unserem Klientenkreis, wo Menschen in oberster Führungsebene sitzen, in Nachfolgekonstellationen, wo vorher der Vater genau dieser Hochrote jetzt war und der das Unternehmen auch bis dahin aufgebaut hat. Und jetzt kommt die junge Generation sozusagen, die das übernimmt. Und wenn du jetzt dir das Profil dieses Menschen anschauen würdest oder anschaust, dann würdest du erstmal sagen, der könnte niemals ein großes Bauunternehmen leiten oder ein Industrieunternehmen oder so führen. Aber der hat eine ganz geniale Eigenschaft oder sie hat eine ganz geniale Eigenschaft. Sie baut sich ein Führungsteam um sich herum auf, ja, wo genau diese Präferenzen, die sie selber vielleicht gar nicht hat in dem Moment, mitbringt, ja, von anderen oder mitbringen lässt von anderen Menschen, die sie aber dann in ihren Positionen spielen lässt, so wie du es auch gerade beschrieben hast, ja. Und sie vermittelt diese Menschen, sie moderiert diese Menschen, sie gibt den Menschen ihre Verantwortungsbereiche und als Team ist sie eine glänzende Unternehmerin, weil sie mit ihrem Führungskreis um sich herum hervorragende Ergebnisse erzielt, ja. Und das ist moderne Führung, ja. Das muss man auch nochmal mit aller Deutlichkeit sagen. Es gibt nicht mehr den Unternehmer oder das Sollstellenprofil eines Unternehmers, sondern diese Dinge, wie du sie gerade auch erklärt hast, die wahrzunehmen, die zuzulassen, sich ein Führungsteam aufzubauen, selber für sich zu erkennen, wo bin ich? Bin ich der Moderator oder bin ich der Mediator meiner Führungsmannschaft? Und dann wird es großartig. Also und deswegen, ich glaube, das ist das, was es so spannend macht, auch im Moment.
Ja, starke Führungskräfte haben eben keine Angst vor starken Mitarbeitenden. Nur wenn ich selber schwach bin, dann halte ich meine Leute klein, damit ich nach wie vor sicher im Sattel sitze. Dahinter steckt oft eine Angst, ich könnte mich ersetzlich machen. Und ich empfehle immer den Führungskräften, macht euch so schnell wie möglich entbehrlich, damit ihr euch selbst qualifiziert für die nächste Aufgabe da oben. Denn wenn es darum geht, eine Führungskraft, eine mittlere zu befördern, dann nehme ich doch am ehesten den, der gute Leute unter sich aufgebaut hat, die das übernehmen können, statt jemanden, der so viel Power Distance braucht und kein Prozess ohne ihn läuft. Schau dir die Menschen an, die eine Führungskraft um sich herum versammelt, und du kriegst ein Bild davon, ob das eine gute, eine starke Führungskraft ist oder eher eine ängstliche, die machtgesteuert arbeitet. Und ich stelle immer die Frage, wie gut läuft der Laden, wenn die Führungskraft mal im Urlaub ist und nicht da ist? Wenn da gute Leute hinten dran sind, dann braucht es den Chef im Alltag nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was man sehr gut ablesen kann an der Organisation.
Ja, genau, das ist super, das genau so zu sehen. Und deswegen ist es ja auch andersrum die Möglichkeit für Wachstum, ja, wenn du die Kaskadierung der Führung nach oben schaffst, ja, das heißt also, wenn die einzelnen Betriebsstätten, die einzelnen Häuser durch ihre Führungsergebnisse wieder da gut unterwegs sind und derjenige, der eigentlich übergeordnet führt, schon wieder die nächsten Dinge macht, ja, und eine Organisation aufbaut, die das ermöglicht, ja. Also deswegen, und ich meine, jetzt können wir noch über den, ich hätte jetzt noch ein Themenfeld, was wir reinnehmen können, aber vielleicht machen wir dazu den nächsten Podcast, weil sonst sprengen wir hier den Rahmen. Wie verändern sich natürlich Führungsthematiken aufgrund natürlich der Generationen, ja. Das heißt also, was kommt jetzt rein? Neue Generations, ja, die Zs, die Alphas und so weiter, andere Treiber, andere Sinndimensionen natürlich. Also da kommen ja auch noch mal, da kommt ja noch mal ein neuer Aspekt rein, der uns ja in diesen Change auf jeden Fall ja reinführt.
Ja, das eine ist die neue Generation, die natürlich auch spätestens jetzt seit Corona nochmal mehr Anforderungen stellt. Da müssen auch Unternehmen aufpassen, dass wir hier nicht zu einem Wünsch dir was ausarten. Und dann daneben kommen aber auch noch technologische Trends, sowas wie KI, künstliche Intelligenz. Und da geht es jetzt gar nicht um die Technologie selbst, sondern auch eine Methode ist, sondern ein Mindset. Geht es auch beim Thema KI-Kompetenz für Führungskräfte, geht es darum, dass Führungskräfte erkennen, ich muss in der Lage sein, diesen menschlichen Faktor mit zu begleiten im Change-Prozess, nämlich mit diesen Ängsten umzugehen, dass Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz möglicherweise entweder verlieren oder der sich verändert. Und das wird eine große Herausforderung. Da habe ich übrigens im November ein offenes Seminar an der IHK-Akademie, wo es genau
Ach,
darum
schön.
geht, nämlich Führungskräfte zu unterstützen in diesem Change, wenn jetzt KI Arbeitsplatzsituationen und Kulturen verändert. Wie kann ich da Menschen mitnehmen? Wie kann ich Perspektiven aufzeigen und mit diesen Ängsten verantwortungsbewusst umgehen? Das ist ein spannendes Thema, was noch auf uns zukommt. Da wird sich vieles verändern.
Lieber Chris, ich schaue mit Schrecken auf die Zeit und Time over, Abpfiff. Ja, sehr, sehr cool. Ein wunderschönes Gespräch und hat mich ja jetzt total überrascht. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut wird. Nein, Quatsch, ja. Wir haben schon viele gute Gespräche geführt und ja, ich kann nur noch mal sagen, ich bin heilfroh. Ja, vielen, vielen Dank, dass du den Weg zu CIC gefunden hast, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich glaube, wir werden zusammen da noch eine Menge, Menge bewegen. Und du hast gerade schon gesagt, ja, du bist am 7., 8. November, bist du natürlich in Frankenberg dabei. Wirst einen Impulsvortrag halten, du bist mit im Podium. Du wirst sicherlich die ein oder andere Außenpräsenz jetzt für CEC übernehmen, im süddeutschen Raum ja eh, das ist klar, aber auch in anderen Regionen. Ich habe dich auch schon bei einigen unserer Klienten angekündigt fürs Führungskräftetraining. Also danke, dass du dabei bist, dass du für uns zukünftig hier antreten wirst, ja. Und ja, dann wir machen Folgepodcasts. Also das wird klar sein. Wir werden uns einzelne Themen rausgreifen, die wir regelmäßig hier bespielen werden. Und erstmal danke für die heutige, ja, Morgen-Session, die wir hier gemacht haben. Und dir gehört natürlich als unser Gast heute in dem Moment, du bist ja noch Gast hier, das Schlusswort.
Ja, vielen Dank, Andreas. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch überrascht, wie schnell die Zeit verflogen ist. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit, weil ich glaube, von unserem Erstkontakt aus war schon absehbar, dass wir da gut matchen. Und ich freue mich sehr, jetzt mit dir auch gemeinsam und mit dem Team hier auch den Süden von Deutschland zu entwickeln und hier auch mehr und mehr Unterstützung zu liefern. Denn da ist ein Riesenbedarf, und da freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit euch allen.
Ja,
Vielen
vielen Dank.
Dank.
Ja, das war's für heute. Wünsche allen eine gute Woche. Ja, viele, viele natürlich schöne Dinge für die nächsten Tage und freue mich auf die nächste Ausgabe. Ihr, euer Andreas Schmaler.
Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.